SRF 3.
Tauwetter trotz eisiger Temperaturen. Eine Einladung für Südkorea aus Nordkorea. Was bedeutet diese überraschende Geste? Fragen an die Postautoaufsicht. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig. Warum hat es die Buchhaltungstricks nicht bemerkt? Hoffnung für Online-Shopper. Die EU will das Geoblocking abschaffen. Können auch Schweizer bald Artikel zu Auslandspreisen bestellen? Das schauen wir uns alles genauer an im Info 3 am Mittag heute mit Isabel Meissen. Ja, wird in Pyeongchang gerade ein Kapitel geschrieben für die Geschichtsbücher. Am Rand der Olympischen Spiele in Südkorea hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un offenbar dem südkoreanischen Präsidenten die Einladung zu einem Besuch ausrichten lassen. Es wäre das erste Treffen zwischen den Leadern der verfeindeten Bruderstaaten. Was heißt das jetzt? Aus Seoul, Martin Aldrovandi.
Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jung soll Präsident Moon die Einladung nach Pyongyang verbal übermittelt haben. Bei der Eröffnungszeremonie saß sie in unmittelbarer Nähe von Präsident Moon. Die beiden reichten sich während der Feier zudem die Hand. In einem Brief an Präsident Moon sprach Kim Jong-un zudem davon, die Beziehungen mit dem Süden verbessern zu wollen. Falls der Besuch zustande käme, wäre es ein weiterer Erfolg für Moon Jae-in und dessen Annäherungspolitik gegenüber Nordkorea. Moon hat die Einladung jedoch noch nicht angenommen. Stattdessen sagte er, Nordkoreas Regierung müsse sich um einen Dialog mit den USA bemühen. Denn ein solches Treffen müsste Moon auch eng mit seinem Verbündeten, den USA, absprechen. Doch diese verfolgen unter Donald Trump einen harten Kurs. So sprach US-Vizepräsident Mike Pence gegenüber US-Medien von der amerikanischen Politik des extremen Drucks auf Nordkorea. Dazu passte auch, dass Pence die nordkoreanische Delegation an der gestrigen Eröffnungsfeier ignorierte. Dies, obwohl auch er nur wenige Meter von Kims Schwester entfernt saß. Es gibt also noch viele offene Fragen. Dennoch machen die jüngsten Entwicklungen Hoffnung, Hoffnung auf Entspannung auf der koreanischen Halbinsel.
Luftangriffe in Syrien aus Israel und ein abgeschossenes israelisches Kampfflugzeug. Der heutige Zwischenfall scheint ernsthafter als ähnliche Ereignisse in letzter Zeit. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Das Ganze habe damit begonnen, dass von Syrien her eine iranische Drohne nach Israel eingedrungen sei. Das sagt das israelische Militär. Daraufhin habe man Kampfflugzeuge losgeschickt über die Grenze nach Syrien. Diese hätten die Stellung angegriffen, von der aus die Drohne gesteuert worden sei. Eines der israelischen Kampfflugzeuge wurde von der syrischen Luftabwehr offenbar getroffen und stürzte in der Folge ab, aber erst über israelischem Boden. Ein Pilot wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Wenig später meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur, israelische Kampfjets flögen erneut Luftangriffe. Israel bestätigte das und sagte, es habe in Syrien insgesamt 12 Stellungen beschossen, solche syrischer und solche iranischer Verbände. Eine Nichtregierungsorganisation lokalisierte die Angriffe südwestlich der Hauptstadt Damaskus und östlich der Stadt Homs. Israel hat schon früher Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Es ging jeweils darum, militärische Lieferwege von Iran zur Hisbollah-Miliz in Südlibanon zu unterbinden. Das heutige Geschehen hat mehr Potenzial zur Eskalation, weil diesmal ein israelischer Kampfjet abgeschossen wurde. Ein israelischer Militärsprecher sagte, sein Land suche keine Eskalation.
Und jetzt zu weiteren Nachrichten mit Dominik Rolli.
Nach dem schweren Erdbeben diese Woche in Taiwan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 14 gestiegen. 3 Menschen werden laut den Behörden der Stadt Hualien immer noch vermisst. Die Suche nach ihnen laufe weiter. 2 weitere Opfer wurden inzwischen aus den Trümmern eines eingestürzten Hochhauses tot geborgen. Das Beben hatte am späten Dienstagabend vor allem in Hualien große Schäden verursacht. Mindestens 280 Menschen wurden verletzt. Kolumbien hat die Einreisebestimmungen für Personen aus Venezuela und die Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland verschärft. Grund ist die wirtschaftliche und politische Krise in Venezuela. Inzwischen lebten rund 500.000 Migranten aus Venezuela in Kolumbien, teilten die dortigen Behörden mit. Tausende Venezolaner überquerten bisher jeden Tag die Grenze, um sich in Kolumbien vor allem mit Nahrungsmitteln und Medikamenten einzudecken, die in ihrer Heimat fehlen. Eine Gruppe Abtreibungsgegner darf im Kanton Obwalden ihren Marsch fürs Leben nachholen. Die Gemeinden Kerns und Sachseln haben den Gebetsmarsch für Ende Mai bewilligt. Der Anlass hätte eigentlich am Betttag im September stattfinden sollen. Die Behörden verweigerten den Organisatoren damals aber die Bewilligung. Die Gemeinden befürchteten Störungen und einen entsprechenden Polizeiaufwand. An früheren Gebetsmärschen der Gruppe hatten in Bern und Zürich teils über 1000 Personen teilgenommen. Die Polizei war jeweils mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Skigebiet von Anzers im Wallis ist ein 13-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt. Der Jugendliche stürzte in einem Snowpark. Laut der Walliser Kantonspolizei zog er sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Skifahrer wurde ins Universitätsspital nach Genf geflogen. Dort erlag er am Freitagabend seinen Verletzungen. An den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist der erste Medaillensatz vergeben worden im Skiathlon der Frauen. Gold im Langlaufrennen über jeweils 7,5 Kilometer im klassischen Stil und im Skating gewann die Schwedin Charlotte Kalla. Die Schweizerin Nathalie von Siebenthal wurde Sechste und holte sich damit ein olympisches Diplom. Das Wetter: am Nachmittag ist es im Norden bewölkt, mit Aufhellungen vor allem Richtung Westen. In den Alpen wird es immer sonniger bei maximal 6 Grad, im Wallis. Morgen ist es oft bewölkt und vor allem in der zweiten Tageshälfte gibt es Niederschlag. Im Süden ist es heute sonnig bei 10 Grad, morgen nehmen die Wolken wieder zu bei noch 8 Grad.
Mittag.
Wie ist es möglich, dass ein bundesnaher Betrieb jahrelang Gewinne verschleiert und so unberechtigte Subventionen in Millionenhöhe bezieht? Das fragt man sich, seit diese Woche die Vorgänge bei der Postauto AG aufgedeckt worden sind. Die Frage geht natürlich auch an die Aufsichtsbehörde, das Bundesamt für Verkehr, denn es hat die Schummeleien offenbar lange nicht bemerkt. Nun nimmt Peter Füglisthaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr, Stellung in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Raphael von Matz.
Die gelben Postautos, sie haben Kultstatus in der Schweiz. Doch diese Woche hat ihr Ruf arg gelitten. Dabei kam der Postautoskandal nicht aus heiterem Himmel. So meldeten etwa die Kantone dem Bund bereits 2011 Unregelmäßigkeiten. Ein Jahr später intervenierte der Preisüberwacher beim Bund. Hätte der Bund den Skandal nicht früher bemerken müssen? Peter Füglisthaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr, weist die Verantwortung der Post zu.
Da muss man sich darauf verlassen können, wenn einem eine Ist-Rechnung präsentiert wird, dass das stimmt. Und wenn es nicht stimmt, dann, dann sind wir dort, wo die Verantwortung ist.
Für den BAV-Direktor ist ganz klar:
Lasst den Fehler dort, wo er ist. Wir haben ihn aufgedeckt. Immerhin. Sagen wir haben ihn aufgedeckt. Man kann sagen, es hätte ein paar Jahre früher sein können. Aber der Fehler ist definitiv nicht im BAV.
Immerhin gesteht Füglisthaler ein, dass es möglich gewesen wäre, die Fehler früher zu entdecken. Denn eine umfassende Untersuchung startete das Bundesamt erst 2016. Doch das Problem der Kontrolleure des Bundes sei gewesen, dass man der Postauto AG zu sehr vertraut habe.
Dass Post bescheisst, um jetzt in der Blicksprache zu reden, das haben wir uns einfach nicht vorstellen können.
Im Zuge des Postautoskandals gerät auch Postchefin Susan Ruf immer stärker in die Kritik. Dokumente zeigen, dass sie seit Jahren von den Machenschaften gewusst hat. Trotzdem nimmt Peter Függisthaler Ruf in Schutz.
Für die korrekte Rechnung ist der gesamte Verwaltungsrat, die gesamte Geschäftsleitung und die Revision zuständig. Man darf da nicht nur einer Person gehen.
Und wenn sich die ganze Kritik jetzt auf Susan Ruf richte, dann sei das kontraproduktiv.
Wenn man sie jetzt so einfach einer Person anschuldigt und sagt, sie ist allein und sie hat alles gewusst, das tut eigentlich die super Aufdeckung von einem ganzen Vorkommnis nur erschweren.
Dennoch, Politiker von links nach rechts fordern den Rücktritt der 60-jährigen Konzernleiterin der Post. Der Skandal ist also für die Postchefin und für die Postauto AG noch lange nicht ausgestanden.
Info 3 Mittag.
Kleider bei einer britischen Kette, eine Kaffeemaschine bei einem italienischen Spezialisten. Solche Sachen lassen sich ja bequem online bestellen. Nur die Preise auf den Webseiten entsprechen oft nicht den Schweizer Preisen. Denn wenn wir von hier aus etwas kaufen wollen, landen wir meist auf der teureren Schweizer Seite des Anbieters. Das nennt man Geoblocking. Die EU dürfte Geoblocking bald verbieten. Diese Woche hat das Parlament eine Verordnung dazu verabschiedet. Wie sieht es denn damit in der Schweiz aus? Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Die Schweiz ist ein wohlhabendes Land und ihre Bürger haben im europäischen Vergleich die höchste Kaufkraft. Manche ausländischen Onlinehändler verlangen deshalb einen höheren Preis, wenn die Bestellung aus der Schweiz kommt. Viele Konsumentinnen und Konsumenten empfinden dies als unfair. Zu Recht, sagt Beat Niederhauser, der stellvertretende Preisüberwacher. Bei global handelbaren Gütern gebe es keinen Grund, höhere Preise zu verlangen. Denn Tatsache sei,
dass wir unsere hohe Kaufkraft irgendwie erarbeitet haben und auch davon profitieren sollten. Und wenn jetzt die Preise einfach höher gemacht werden aufgrund der höheren Kaufkraft, dann profitieren wir nicht. Und das kann es ja auch nicht sein.
Der Preisüberwacher würde deshalb ein Verbot von Geoblocking in der Schweiz begrüßen. Auch die Fairpreis-Initiative, lanciert von Konsumentenschützern, GastroSwiss und KMU-Vertretern, will die Ungleichbehandlung im Onlinehandel bekämpfen. Betroffen von Geoblocking sind übrigens nicht nur Konsumenten, sondern auch Schweizer Händler, die ihre Ware von ausländischen Lieferanten beziehen. Kaspar Engerli, Direktor des Branchenverbands Handel Schweiz, ärgert das. Er bezweifelt dabei, dass das EU-Verbot gross etwas ändern wird.
Zentral ist der Umstand, dass mit dem Geoblocking-Wegfall es keine Pflicht zur Lieferung gibt. Das heißt, ich habe wohl Zugang zu diesen Lieferanten, zu diesen Märkten, aber damit noch lange keine Garantie, ob ich die Ware auch tatsächlich bekomme.
So kann der deutsche Kunde die Kaffeemaschine künftig zwar im italienischen Onlineshop bestellen, aber wenn er Pech hat, muss er sie selber abholen oder die Lieferung über eine Spedition organisieren. Und auch Hürden wie die unterschiedlichen Steuersätze zwischen den Ländern und die teils hohen Versandkosten bleiben bestehen. Zuständig für ein allfälliges Geoblocking-Verbot ist das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Dort will man das Verbot der EU nun vertieft prüfen und auswerten, wie es auf Anfrage heißt. Dass der Bund demnächst konkrete Massnahmen gegen das Geoblocking unternimmt, glaubt Beat Niederhauser von der Preisüberwachung indes nicht.
Wir haben das Beispiel Roaming, da sind wir jahrelang schon daran, dass wir fordern von der Politik, dass sie mit oder auch schlimmstenfalls ohne EU etwas unternimmt, dass diese hohen Roamingkosten der Vergangenheit angehören. Das ist bisher nicht passiert und wenn man sich an diesem Beispiel orientiert, dann stimmt das halt effektiv nicht optimistisch.
Wer im Internet einkauft, wird auf absehbare Zeit wohl damit leben müssen, für ein und dasselbe Produkt mehr zu bezahlen als ein EU-Bürger.
Info 3 muss man nicht im Ausland bestellen. Unser Newsmagazin ist ein Schweizer SRF-Produkt. Heute im Studio Thomas Fuchs und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.